Und das erlebe ich selbst ja auch, was Leute da über mich schreiben. Es stimmt überhaupt nicht. Tagesschau-Faktencheck hatte ich einmal zu einer Sache, als Herr Meuthen von der AfD mich da verleumdet hat. Aber das interessiert die überhaupt nicht. Die ziehen das weiter durch und verleumden dich, verderben deinen Ruf ganz gezielt und wollen das. Das ist wirklich perfide und ich finde, da ist dieses Gebot echt hochaktuell. Wie reden wir über andere?
Und ich habe mich mal näher damit beschäftigt, was eigentlich Menschen ausmacht, die über lange Zeiträume in einem überdurchschnittlichen Maße sehr überzeugend lügen und manipulieren. Und das wirklich Wichtige ist, dass diese Menschen nicht zwangsläufig sehr intelligente Lügen erfinden müssen, sondern viel wichtiger ist ihre emotionale Wirkung beim Lügen. Weil unsere Gehirne nämlich aus der Evolutionssicht heraus so funktionieren, dass wir emotionale Informationen stärker gewichten als Sachinformationen.
Also es wird ja allgemein angenommen, dass man nur auf äußerliche Anzeichen achten müsse. Jemand, der plötzlich unruhig auf dem Stuhl hin und her rutscht oder der plötzlich rot wird, da geht man davon aus, dass das Lügenanzeichen sind. Aber das ist überhaupt nicht so.
Du sollst nicht, wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast.
Hallo, mein Name ist Jens Becker und ich führe euch durch diesen Podcast. Zusammen mit der Kriminalpsychologin Lydia Bennecke und der Theologin Margot Kiersmann hinterfrage ich die 10 Gebote. In jeder neuen Folge ein anderes. Was ist eigentlich der Sinn der Gebote? Was sagen sie uns heute noch und was macht es mit Menschen, wenn sie diese übertreten? Im Mittelpunkt der Folge heute steht das 8. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Und darüber rede ich mit Thomas Gundlach. Er ist Professor für Kriminalistik und Spezialist für Vernehmungsmethoden bei der Polizei. Wenn jemand weiß, wie man sicher Lüge und Wahrheit unterscheiden kann, dann er. Denke ich zumindest. Na, wir werden sehen. Auch diesmal gibt es wieder ein Mini-Hörspiel und das führt uns zurück ins 18. Jahrhundert. Wer bisher geglaubt hat, Donald Trump sei der König der Lügner, der soll heute erstmal Benjamin Franklin kennenlernen. Mal sehen, wie er dann denkt. Zum Thema Lügen fallen mir spontan 2 Redewendungen ein, die wir im Alltag oft verwenden. Die erste lautet, Lügen, dass sich die Balken biegen. Ich finde, das ist ein richtig stimmiges Bild. Ich sehe vor mir ein Haus, sowas wie ein Gebäude der Wahrheit, aber es kann nicht sicher stehen, wenn auch nur ein Balken sich durchbiegt. Die andere Redewendung kennt ihr auch. Lügen wie gedruckt. Das steht für ein tiefes Misstrauen, dass man nicht glauben soll, was in der Zeitung steht. In moderner Kurzform Lügenpresse. Ich werde schon sauer, wenn ich diesen Begriff nur höre. Denn im Journalismus gibt es so viel oder so wenig schwarze Schafe wie in anderen Berufen auch. Aber es ist natürlich objektiv schwierig, und ich weiß das sehr gut, ich bin nämlich Filmemacher, einen Fakt so in Worten auszudrücken oder auch eine Situation so zu filmen, dass man ein richtiges Zeugnis abgibt. Wie das Gebot mit dem falschen Zeugnis aber eigentlich mal gemeint war, das kann mir am besten Margot Kiersmann beantworten. Hallo Frau Kiersmann, wir sprechen heute über das 8. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Das ist für mich so ein bisschen so vielleicht das schwierigste Gebot, weil so kleine Lügen, soziale Lügen, Zwecklügen, Notlügen, die haben ja auch eine harmonisierende Wirkung. Ich weiß gar nicht, wie oft jeder von uns am Tag lügt, ja. Also wo ist da die Grenze? Wo kann man die ziehen zwischen den Lügen, die gesellschaftlich akzeptiert sind und solchen, die nicht akzeptabel sind?
Jetzt müssen wir ja klar sagen, das Gebot heißt nicht, du sollst nicht lügen, sondern es heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und heute habe ich jetzt mal Luther mitgebracht. Der hat ja im kleinen Katechismus eine Auslegung zu jedem Gebot, eine ganz kurze. Und das finde ich hier sehr schön, weil er sagt, das heißt, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Ich muss sagen, ist 500 Jahre alt, aber ich finde, das hat Luther Großartig interpretiert, ja. Also es geht darum, dass ich den anderen nicht verrate, verleumde oder seinen Ruf verderbe. Und das ist doch hochaktuell. Also was da passiert im Internet, bei Facebook, oder nehmen wir mal Donald Trump als Symbol für mich dafür, Lügen über andere zu verbreiten, andere zu verleumden, das erlebe ich selbst ja auch, was Leute da über mich schreiben, es stimmt überhaupt nicht. Und dann kannst du sagen, das stimmt nicht. Tagesschau Faktencheck hatte ich einmal zu einer Sache, als Herr Meuthen von der AfD mich da verleumdet hat, aber das interessiert die überhaupt nicht. Die ziehen das weiter durch und verleumden dich, verderben deinen Ruf ganz gezielt und wollen das. Das ist wirklich perfide und ich finde, da ist dieses Gebot echt hochaktuell. Wie reden wir über andere? Also versuchen wir, andere fertig zu machen in diesen sogenannten sozialen Medien oder versuchen wir wirklich für den anderen einzutreten, den anderen zu stärken, auch andere Meinungen auszuhalten mit Respekt und Würde?
Ich habe das Gefühl, dass durch die sozialen Medien wir fast in so etwas gekommen sind wie so ein neues Zeitalter, das Zeitalter der Fake News oder das Zeitalter der Verleumdung. Es ist so, als ob die Leute da so eine Maske ablegen und sozusagen ihr Böses nach außen kehren. Ist das nur ein Eindruck? Also sind die Verleumdungen in allen Zeiten gleich gewesen? Das sind ja so Fragen auch der Ehre, ne? Also dass man jemanden anders nur das, also so behandelt, wie man selber behandeln will. Gerät das irgendwie ins Hintertreffen gerade?
Den Eindruck habe ich durchaus. Und wenn Sie jetzt von Ehre sprechen, möchte ich auch noch mal von Anstand reden. Es gibt ja auch eine Frage von Anstand.
Das ist das bessere Wort.
Ja, was Anstand. Macht es denn mit mir, was bin ich für eine Person, wenn ich über andere so widerlich rede? Meine, sagen wir mal, offen früher gab es auch Stammtische. Ja, da wurde dann auch mal auf den Tisch gehauen. Aber da gab es dann, wenn da 10 Männer saßen, sage ich jetzt mal Männer, ja, okay, doch einen, der gesagt hat, Schorsch, jetzt mal langsam. Das kannst du so nicht sagen. Und ich habe den Eindruck, dass durch die, ich sage mal, wirklich sogenannten sozialen Medien eine Enthemmung da ist, die unfassbar ist. Ja? Und die Anonymisierung durch das Netz Menschen dazu bringt, wirklich das Böse rauszulassen, was sonst durch das soziale Netz, in dem du gelebt hast, gebremst wurde. Also Hass, auch in so widerwärtigen Worten, auf widerliche Art und Weise rauszurotzen, ich finde das schon beschämend für die Menschen selber, die das tun. Und ich muss sagen, es widert mich auch an. Ich kriege genug solche Mails. Das ist wirklich bedrückend und ich würde sagen schockierend. In der Form hat es das meines Erachtens früher nicht gegeben. Ja, da müssen wir wieder sagen, Geld regiert die Welt. Ja, Facebook, Google verdienen gigantisch daran, dass Menschen sich da ausrotzen. Telegram entzieht sich jeder Form, rechtlich belangt zu werden. Und es gibt Menschen, die verdienen daran. Und die lassen sich schwer eindämmen. Ich denke, da müsste es wirklich einen Aufstand der Anständigen geben, die sagen, wir löschen das alles. Wir beteiligen uns nicht mehr. Ich bin weder bei Facebook noch bei Twitter noch bei Instagram, weil ich mich dem einfach verweigere, diesem ekelhaften Stil.
Nach dem Gespräch mit Margot Käßmann gehe ich nur wenige hundert Meter bis zum Strand auf der Insel Usedom. Mein Handy ist nach dem Interview noch im Flugmodus. Wenn ich es jetzt anmachen würde, dann würde es Pling machen. Neue Nachrichten auf Facebook und Instagram. Denn ich gucke täglich mehrmals durch meine Kanäle. Manche der Nachrichten davon wären vielleicht auch Lügen oder Fake News, denn die tauchen auch in meiner Filterblase auf. Eigentlich kommen die nie von Menschen, die ich kenne. Sie werden immer nur geteilt von Menschen, die ich kenne. Aber wer setzt eigentlich diese ganzen Lügen ins Netz? Wer gibt sich so viel Mühe damit und warum? Das ist ja gar nicht so einfach rückzuverfolgen. Unser Mini-Hörspiel heute erzählt von einem Fake-News-Fall, der schon 250 Jahre zurückliegt. Die Hauptperson in diesem Fall ist Benjamin Franklin, einer der drei Verfasser der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Wer sein Bild nicht vor Augen hat, das ist der Mann auf dem 100-Dollar-Schein.
Paris, am 30. November 1782. Der amerikanische Botschafter Benjamin Franklin eilt ins Grand Hotel Muscovite, wo britische Unterhändler ihn zu geheimen Friedensverhandlungen erwarten.
Exzellenz, Sie sind spät dran.
Nicht ohne Grund, Mr. Oswald. Ich musste eben noch diese Ausgabe des Boston Independent Chronicle ausgiebig lesen. Sie wissen, worum es da geht?
Nicht wirklich, nein.
Dann lesen Sie. Ungeheuerlich. Ein brutales Massaker an amerikanischen Bauern, sogar an Frauen und Kindern, begangen von wilden Indianern, und zwar im Auftrag der englischen Krone.
Aber das ist unmöglich. Das kann nicht stimmen.
Wenn es doch in der Zeitung steht. Und da wollen Sie mit mir feilschen über Grenzverläufe hier und da? Ich weiß gar nicht, ob ich mit so einer Mörderbande überhaupt an einem Tisch sitzen will.
Also, Exzellenz, ich muss doch sehr bitten. Auch wenn ich diese Nachricht nicht glauben kann, ja, meinetwegen, Sie kriegen Ihre Grenzverläufe. Wo sind denn eigentlich die Franzosen?
Die Froschfresser? Habe ich nicht eingeladen. Das können wir doch unter uns ausmachen.
Ich sagte doch, Sie kriegen Ihre Grenzverläufe, Exzellenz, aber nur, wenn auch die Franzosen zustimmen.
14 Tage später hat Franklin einen Termin in Versailles. Beim französischen Außenminister Comte de Vergennes. Der Minister lässt sich gerade malen von einer angesagten Illustratorin und Salondame.
Ah, Monsieur Franklin. Mon Dieu, stört es Sie, wenn Marie weitermalt? Marie Lavoisier.
Herr Botschafter.
Seine Exzellenz, Mr. Franklin.
Sehr angenehm, Madame. Herr Minister, welch großer Tag. Ich habe den Friedensvertrag mit den Briten in der Tasche. Yes! Es fehlt nur noch eure werte Unterschrift, die mir sehr am Herzen liegt.
Friedensvertrag? Aber ich habe doch gar nichts verhandelt.
Leider nein, Herr Minister. Die hinterhältigen Briten wollten Frankreich draußen lassen, aber nicht mit mir. Ich stehe dafür, dass auch Frankreich dem Frieden seinen Segen gibt. Wäre ja noch schöner. Hier, eine Extraklausel nur für Frankreich und Ihre Unterschrift. Sehen Sie?
Ah, na gut, bon. Ich unterschreibe nachher. Legen Sie den Vertrag dort auf den Tisch, ja?
Entschuldigung, bitte nicht bewegen, Herr Minister. Bleiben Sie so.
By the way, wir brauchen leider noch einen Kredit, Herr Minister. Dieser Krieg hat unsere Kassen leer gefressen.
Unsere doch auch. Was glauben Sie denn?
Verstehe. Ich befürchte nur, wir können den Soldaten dann ihren Sold nicht zahlen. Und was Soldaten so anrichten, denen man den Sold nicht zahlt, das können Sie sich vorstellen, nicht wahr?
Oh ja.
Das würde ja auch auf Kosten Frankreichs gehen, wenn der Krieg weitergeht.
Franklin, ihr nervt. Ja, ich unterschreibe den Vertrag und ja, ihr kriegt euer Geld. Jedenfalls ein bisschen was.
Herr Minister, es ist immer eine Ehre, mit euch zu verhandeln. Ihr seid eine Zierde Europas.
Ja, schon gut.
Monsieur Franklin?
Oh,
darf ich so vermessen sein und Eure Exzellenz auch einmal malen?
Naja, sehr gern, Madame.
Geschmeichelt kritzelt Franklin seine Adresse auf den Boston Independent Chronicle und reicht die Zeitung Madame Lavoisier weiter. Drei Monate später trifft Marie Lavoisier Franklin im Jardin de Luxembourg und zeichnet eine Skizze von ihm. Es gibt Kekse und Tee.
Oh, da liegt ja der Boston
Independent Chronicle, ja. Eine bemerkenswerte Ausgabe.
Ach, wieso?
Genau genommen nur die Beilage. Mit einem langen Brief von John Paul Jones, dem Freibeuter.
Tja, heutzutage schreiben auch Piraten Leserbriefe. So ist das.
Dabei ist Commodore Jones erst eine Woche zuvor von Le Havre aus in See gestochen. Mit der Alliance. Wie kommt sein Brief so schnell nach Boston? Etrange. Und was er schreibt zum Krieg gegen England? Hier. Wenn ein König erklärt, dass sein Volk nicht mehr unter seinem Schutz steht, wenn er es seiner verfassungsmäßigen Rechte beraubt, wenn er Wilde engagiert, um ihre wehrlosen Bauern, Frauen und Kinder zu ermorden, löst so ein grauenhaftes Verhalten gegenüber seinen Untertanen nicht ihre Loyalität auf?
Ja. Klare Worte. Er zeigt, warum wir uns mit allen Mitteln lösen mussten vom Joch der englischen Krone.
Wie Sie sagen, Exzellenz. Mit allen Mitteln. Denn der Brief ist gefälscht. Von Ihrer Hand.
Von Meiner... Wie kommen Sie darauf? Haben Sie Beweise?
Sehen Sie nur mal genau hin. Der Boston Independent Chronicle wird im Schwertverfahren gefalzt.
Mhm.
Die Beilage hat aber nur einen Taschenfalz.
So.
Etrange. Und hier, die Schrift erst.
Ich habe meine Brille vergessen.
Ach, Sie sind Drucker. Sie wissen genau, was ich meine. Stimmt's?
Eine Fournier exklusiv.
Genau. Die neueste französische Kursivschrift. Ganz modern. In Paris. Aber in Boston? Niemals. Und? Haben Sie solche Lettern in Ihrer Druckmaschine?
Also gut, ich habe diese Beilage gedruckt. Na und?
Sie ist vollständig erfunden.
Wenn es doch der Wahrheit dient.
Dienen denn Lügen der Wahrheit?
Ich sage sogar, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht ja von alleine aufrecht. Marie, es geht doch nicht um die Echtheit eines Briefes. Es geht um die Substanz der Wahrheit, nicht wahr?
Substanz der Wahrheit? Verstehe ich nicht. Es gibt die Wahrheit und die Lüge.
Es gibt die Wahrheit und ihre Interpretation. Die Zeitung ist nicht dazu da, die Wahrheit zu schreiben. Sie ist ein Instrument der Interpretation, in dem ich, also wir Politiker, zu den Menschen sprechen. Zur ganzen Nation. Mit der Macht der Zeitung schmieden wir das Eisen und schüren das Feuer.
Sie schüren also. Ich zitiere. 7. März von Hauptmann Gerrish, Neuengland-Miliz. Wir fanden am Fluss St. Lawrence eine Reihe Pakete und einen Brief. Die Pakete entsetzten uns. Sie enthielten Skalpe als Geschenk an den Gouverneur von Kanada. Dazu ein Brief der Häuptlinge von Conejo Getchi. Vater, wir wünschen, dass Sie diese Skalpe übers Wasser zum großen König schicken, damit er unsere Treue beim Vernichten seiner Feinde sieht. Wir erwarten dafür neues Land, damit unsere Kinder nach uns leben können. Wir brauchen auch Pulver und Waffen, Messer und Beile. Die Pakete enthalten 43 Skalpe von Kongresssoldaten, in allerlei Gefechten getötet, 62 Bauernskalpe, getötet bei der Verteidigung ihrer Familien, 88 Frauen und 211 Mädchenskalpe, alle getötet mit Beil, Keule, Messer.
Ja, hören Sie schon auf. Was ich da geschrieben habe, das ist einfach eine etwas andere Sichtweise.
Andere Sichtweise? Das sind doch Lügen.
Hören Sie, die Politik ist ein unbarmherziges Geschäft. Ich stand kurz vor dem Frieden mit den Briten. Die Frage war aber, was ich dabei raushandeln kann. Für unsere gute Sache. Für Amerika. Grenzen, Landbesitz, Reparationen und so weiter. Also habe ich diese Zeitung gedruckt. Als Beweis, wie schamlos sich die englische Krone benimmt und wie viel Blut an ihren Händen klebt. Damit sie kleinlaut werden, wenn ich meine Forderungen stelle. Und es hat geklappt. Ich habe das auch an Zeitungsredaktionen geschickt in New Jersey, Pennsylvania, New York und andere. Und die Idioten haben es nachgedruckt, ohne es zu prüfen. Ist doch irre, oder?
Die glauben jetzt alle, es hätte ein gnadenloses Massaker von Indianern gegeben. Von den Briten bezahlt.
Sollen sie es doch glauben. Die Indianer sind gnadenlos. Ich weiß es einfach. Säufer. Dem Trunk ganz ergeben. Halbnackte, wilde Gestalten, die mehr Tier als Mensch sind. Und wenn es Gottes Wille ist, diese Wilden auszurotten, um für die weißen Bebauer des Bodens Platz zu schaffen, dann wird der Rum eben ihr Schicksal sein.
Klingt nicht rechtens. Klingt unchristlich.
Marie. Die ganz Schlauen sehen um 5 Ecken und sind geradeaus blind. Aber es gibt Augenblicke, in denen man nicht nur sehen, sondern ein Auge zudrücken muss. Und manchmal auch zwei.
Also dieses Massaker, das nie stattgefunden hat, außer in der Fantasie von Benjamin Franklin, wird seit seiner medialen Verbreitung auch immer wieder in bestimmten Kreisen als Beleg herangezogen, wenn jemand ideologisch begründen will, warum die indigene Bevölkerung auf dem Gebiet der heutigen USA ausgerottet werden sollte. Zurück in die Gegenwart. Ich sitze im ICE nach Hamburg. Dort gibt es eine Akademie der Polizei, wo auch Vernehmungsmethodik unterrichtet wird. Professor Thomas Gundlach war im früheren Leben Kriminalbeamter und gibt jetzt sein Wissen an junge Polizistinnen und Polizisten weiter. Durch meine Vorliebe für skandinavische Krimis habe ich natürlich eine Vorstellung davon, wie so ein Kommissar oder eine Vernehmerin Wahrheit und Lüge unterscheidet. Ob das in der Realität aber auch wirklich so funktioniert, Das will ich jetzt herausfinden. Herr Professor Gundlach, wir reden heute über das 8. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Bei Zeugnis fällt mir schon mal ein, das Wort Zeuge, das ist ja verwandt, das hängt ja miteinander zusammen. Wie ist denn das, wenn man jetzt die ganze Klaviatur ansieht, die die Polizei hat, um Täter zu überführen? Welchen Stellenwert hat dann da ein Zeugnis, also wenn ein Mensch etwas beobachtet?
Es gibt eine ältere Untersuchung, die ich heute noch unterschreiben würde, und in der ist festgestellt worden, dass die Urteile zu 95% tatsächlich auf Personenbeweisen beruhen. Das wären eben Aussagen von Zeugen oder auch Einlassung des Angeklagten in der Hauptverhandlung. Und das heißt im Umkehrschluss, dass nur zu 5% die Urteile auf Sachbeweisen beruhen, die qualitativ sicherlich besser sind. Der Fingerabdruck ist eben ein Fingerabdruck. Und wenn ein Sachverständiger feststellt, dass der Angeklagte einen bestimmten Gegenstand angefasst hat, dann wird das vor Gericht auch nicht in Zweifel gezogen. Der Personenbeweis, zu dem Zeugenaussagen gehören oder auch Beschuldigtenangaben oder dann vom Angeklagten in der Hauptverhandlung, ist natürlich sehr fragil, weil er immer kritisch hinterfragt werden muss.
Deswegen habe ich das genau an den Anfang gestellt, die Frage, weil mir das ein bisschen seltsam vorkommt. Also Sie sagen ja selbst, der Fingerabdruck ist eindeutig, das ist ein Fingerabdruck. Der Mensch kann ja irren oder er kann auch lügen, was mit unserem Thema zu tun hat, aus vielleicht verschiedensten Gründen. Wie kommt es dann, dass wir dem menschlichen Zeugnis so viel Stellenwert geben, wo doch sozusagen Sachbeweise eigentlich, Indizien eigentlich viel klarer sind?
Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass es natürlich Sachverhalte gibt, in denen es wenig Sachbeweise gibt. Wir kennen ja Fälle, das sind die sogenannten Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen, die wir da vorfinden. Wenn jetzt jemand angibt, sexuell missbraucht worden zu sein und der Beschuldigte bestreitet das, aber die Tat liegt so lange zurück, dass Sachbeweise nicht mehr erhoben oder festgestellt werden können, dann steht hier praktisch Aussage gegen Aussage. Und nun könnte man ja annehmen, dass in solchen Fällen, wenn nur Aussage gegen Aussage steht und man eigentlich nicht sagen kann, wer hat denn jetzt recht von den beiden, wenn das quasi widerstreitende oder sich widersprechende Angaben sind, dass man dann ja eigentlich im Ergebnis sagen müsste, im Zweifel für den Angeklagten. Und dann würde es in solchen Fällen immer zum Freispruch kommen. Und das ist allerdings nicht so. Das heißt, das Gericht kann, wenn es den Angaben der Geschädigten Glauben schenkt und gleichzeitig die Einlassung des Angeklagten als Schutzbehauptung oder damit als Lüge wertet, dann auch zu der Feststellung kommen, dass die Angaben der Geschädigten eben richtig sind oder als wahr angenommen werden und darauf auch eine Verurteilung stützen.
Das ist ja spannend. Das bedeutet ja, dass das Gericht sich schon anmaßt, das meine ich jetzt nicht böse, das klingt so ein bisschen wie ein Vorwurf, aber ist schon so, ne? Also zu unterscheiden zu können zwischen Lüge und Wahrheit.
Ja, das Gericht versucht es zumindest, das wird nicht immer gelingen, aber das Gericht macht das auch nicht alleine, sondern es bedient sich natürlich der Sachverständigen. In diesem Fall wären das forensische Psychologen, die dann eine Aussageanalyse vornehmen. Insofern wäre es auch wichtig aus polizeilicher Sicht, dass eine Zeugenaussage in solch speziellen Fällen nicht einfach nur protokolliert wird, sondern hier wäre wichtig, dass eine solche Aussage aufgenommen wird, idealerweise eine Videoaufnahme, sodass man später nochmal diese Aussage wirklich sich genau anschauen und genau analysieren kann.
Wie können Sie die denn analysieren? Was gibt es denn für Mittel, wenn man jetzt zum Beispiel eine Videoaufzeichnung hat, man will rausfinden, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt? Nach was für Anhaltspunkten suchen Sie denn da?
Also es wird ja so allgemein angenommen, dass man nur auf äußerliche Anzeichen achten müsse. Jemand, der plötzlich unruhig auf dem Stuhl hin und her rutscht oder der plötzlich rot wird, da geht man davon aus, dass das Lügenanzeichen sind. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern es gibt verschiedenste Erklärungen oder Ursachen für, ich sag mal jetzt unfachmännisch, komisches Verhalten im Zuge einer Vernehmung oder einer Aussage. Und das muss man sich ganz genau angucken. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass äußerliche Anzeichen oder die Analyse äußerlicher Anzeichen praktisch ungeeignet ist zum Erkennen von Lügen. Alle, die da was anderes behaupten, sind in meinen Augen unredlich. Und insofern würde man aus der kriminalistischen Perspektive sich nicht jetzt stützen auf äußerliche Anzeichen, sondern wir schauen uns die Aussage selbst an. Also gibt es innerhalb der Aussage zum Beispiel Widersprüche oder gibt es innerhalb der gesamten Aussage, wobei daneben auch noch die Aussageentstehung natürlich eine Rolle spielt, aber wenn wir uns auf die Aussage jetzt konzentrieren, gibt es innerhalb dieser Aussage bestimmte Kennzeichen, die zumindest dafür sprechen, dass diese Aussage nicht erfunden ist. Man kann ja quasi zwei Hypothesen haben. Die Hypothese 1 ist, das, was die Zeugin uns jetzt erzählt, ist wahr. Oder die Hypothese 2, und damit die Gegenhypothese ist, die Zeugin hat sich das ausgedacht. Und man sucht jetzt praktisch nach sogenannten Realkennzeichen. Auf der anderen Seite muss man aber auch vorsichtig sein, wenn solche Anzeichen fehlen, heißt das nicht automatisch, dass jetzt gelogen wurde. Das muss man insgesamt dann sehr gut sich anschauen und sehr gut analysieren.
Können Sie da mal so ein Beispiel für sagen, was das sein kann? Etwas, wo Sie sagen, also wenn die Person so redet, dann ist es wahrscheinlich wahr?
Also wenn zum Beispiel in der Aussage besondere Details auftauchen, dann spricht das für einen gewissen Wahrheitsgehalt. Wenn Emotionen mit ins Spiel gebracht werden, dann könnte das eine Rolle spielen. Wenn die Aussage insgesamt konsistent, also schlüssig ist, wenn plötzlich Komplikationen berichtet werden, die man sich, wenn man das jetzt sich ausdenkt, so nicht bringen würde, dann sind das so Hinweise oder Anzeichen dafür, dass die Aussage der Wahrheit entspricht.
Aber ist es alles so ein bisschen auch, könnte, wäre wahrscheinlich, also so ganz sicher ist das alles nicht.
Es gibt nie eine absolute Sicherheit. Ich sag mal, gerade im Bereich von Gutachten wird man nie zu dem Ergebnis kommen, dass diese Aussage eindeutig wahr ist. Es wird immer zu Wahrscheinlichkeitsurteilen kommen. Das heißt, dem Gericht würde dann gesagt, also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist diese Aussage erlebnisbasiert. Und letztendlich obliegt es dem Gericht, das Ganze zu würdigen oder zu werten. Es muss ja am Ende der Verhandlung oder wenn es um die Frage geht, soll jetzt verurteilt werden, was passiert, muss es überzeugt sein, dass der Angeklagte der Täter ist.
Gibt es Erfahrungen darüber, dass Menschen ganz fest von etwas überzeugt sind, also Zeugnis ablegen und sagen, das war so und so, und es stimmt dann doch nicht?
Also wir sind ja im Grunde jetzt weg von der Lüge, die ja absichtlich passiert. Ich habe ja eine Intention mit der Lüge, will ich was erreichen. Aber ich denke in der Tat, viel häufiger tritt das Problem auf, dass Leute sich einfach irren, wenn sie jetzt Zeugnis ablegen oder eine Aussage machen. Und das liegt einfach daran, dass es viele verschiedene Fehlermöglichkeiten gibt, wie es zum Irrtum kommen kann. Das Ganze ist ja ein Prozess, der da abläuft. Ich muss als potenzieller Zeuge etwas wahrnehmen, etwas beobachten. Ich muss es erinnern, also in meinem Gedächtnis speichern und ich muss es irgendwann wiedergeben, wenn es darum geht, die Zeugenaussage jetzt zu machen. Und an jeder dieser Stellen kann es halt zu Fehlern kommen, die letztlich dazu führen, dass die Aussage praktisch falsch ist. Also da wird etwas berichtet oder vorgetragen, was nicht dem entspricht, was tatsächlich passiert ist. Es gibt da zwei klassische Bereiche. Das eine wäre jetzt so eine Scheinerinnerung oder eine Quellenverwechslung. Das heißt, ich ordne meine Wahrnehmung quasi falsch zu. Das kennen wir aus dem Alltag. Sie erzählen einem guten Freund einen Witz, den Sie vor kurzem gehört haben. Und der sagt Ihnen dann, ja, den habe ich dir erzählt,
ja,
vor 14 Tagen. Ja, ist
schon passiert.
Und Sie haben praktisch vergessen, dass Sie den Witz von ihm haben,
ja,
und wollen jetzt einen tollen Witz loswerden und haben jetzt quasi die Quelle verwechselt. Oder Sie irren sich halt im Datum oder in dem Tag, wenn Sie irgendeine Beobachtung gemacht haben, weil Sie das nicht mehr genau zuordnen können. Schlimmer ist, und das gibt es auch, sind sogenannte False Memories, also Falscherinnerungen. Das heißt, Personen sind davon überzeugt, dass sie das erlebt haben, aber es ist in Wirklichkeit gar nie passiert. Und da gibt es interessante Experimente zu dieser Thematik. Das heißt, man hat versucht, und das klappt auch bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, denen quasi solche Falscherinnerungen einzupflanzen. Man hat Experimente durchgeführt und sie quasi glauben gemacht, durch Zeigen von Fotos, die natürlich dann gefaked waren, dass sie zum Beispiel in ihrer Kindheit eine Ballonfahrt mitgemacht haben, neben anderen Erlebnissen, über die man dann diskutiert hat. Und irgendwann später waren die Personen tatsächlich davon überzeugt und haben sich auch erinnert daran, dass sie diese Ballonfahrt gemacht haben, obwohl die nie stattgefunden hat. Also man ist in der Lage, tatsächlich solche falschen Erinnerungen einzupflanzen, und das ist ja dann aber keine Lüge mehr, sondern entspricht zwar objektiv nicht mehr der Wahrheit, aber die Personen sind persönlich davon überzeugt, dass sie das erlebt haben.
Das ist ja wirklich krass, aber das bedeutet natürlich, wir können uns eigentlich auf das, was Menschen sagen, überhaupt nicht verlassen.
Na, das, so weit würde ich nicht gehen. Also ich sage ja, habe ja schon gesagt, dass der Zeugenbeweis oder der Personenbeweis ist sicherlich fragil. Aber wenn wir da jede Aussage jetzt in Zweifel ziehen würden, dann würde unser System ja eigentlich zusammenbrechen. Ne? Dann würden wir ja gar nicht mehr weiterkommen.
Ich kann mir vorstellen, dass das, was Sie gerade sagen, vielleicht ganz gut funktioniert, wenn es so um Fakten geht. Ja, also war jemand an einem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ne? Aber wie ist das, wenn es um andere Dinge geht, zum Beispiel um die Einschätzung einer Person? Schätzt man diese Person als gewaltbereit ein oder nicht, als Beispiel mal so, ja? Menschen haben doch, wenn sie eine Aussage machen, die jetzt nicht irgendwie klar auf Ja oder Nein hinausgeht, eigentlich den ganzen Rucksack bei sich, sozusagen ihre eigenen Lebenssicht. Mhm. Ne, also man kann sich vorstellen, es gibt eine Situation und es gucken vielleicht drei Menschen zu und die sind sozial sehr unterschiedlich, die haben sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen und die würden dieselbe Situation sehr verschieden beschreiben. Vielleicht so verschieden, dass es sich geradezu ausschließt.
Ja, das natürlich gibt es. Das sind ja subjektive Wahrnehmungen, ne, von denen wir hier sprechen. Und da gibt es ein ganz einfaches Beispiel, dass ein und derselbe Sachverhalt sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Wir befinden uns beim Fußballspiel, es kommt zu einer Situation im Strafraum und die Fans der Heimmannschaft sagen ganz klarer Elfmeter, das liegt doch auf der Hand. Und ja. Die Fans der gegnerischen Mannschaft sagen natürlich, also das war doch eindeutig eine Schwalbe, hat doch jeder gesehen. So, zeigt uns natürlich, dass Ereignisse sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe mit der ersten Fehlerquelle. Die Wahrnehmung selbst ist schon abhängig von Erwartungen, von Vorurteilen. Die beeinflussen schon das, was ich sehe. So, und das heißt wieder jetzt für die Aussage selber, wenn ich als Ermittler jetzt auch mir die Person anschaue, ich muss natürlich prüfen, hat die Person Vorurteile? Oder hat sie vielleicht ein Interesse, in eine bestimmte Richtung auszusagen? Das sind natürlich Punkte, die dann so eine Aussage auch in Zweifel ziehen können. Das heißt nicht, dass es automatisch falsch ist, aber ich muss es zumindest hinterfragen.
Wenn ich da einmal nachhaken darf, wie ist denn das mit den Ermittlern selber? Also ich stelle mir vor, man kennt das ja so aus dem Krimi, dass man irgendwann mit auch so, also wenn man das eine Weile gemacht hat, auch so einen Berufsinstinkt hat und eigentlich weiß, der war's oder die war's. Aber man, es fehlt der Beweis.
Wenn ich selbst vorurteilsbehaftet in die Vernehmung reingehe, dann passieren Fehler. Ich höre nur das, was ich hören will, nämlich das, was meine Hypothese bestärkt oder kräftigt, dass es ja der Täter ist. Und ich überhöre die Punkte, die den Beschuldigten entlasten würden. Wir müssen aber Be- und Entlastendes ermitteln und müssen deshalb wirklich unvoreingenommen in solche Ermittlungen reingehen und alles zusammentragen, was für, aber auch was gegen den Täter spricht.
Das achte Gebot wird ja manchmal auch so verkürzt auf, du sollst nicht lügen, aber das steht da gar nicht. Da steht wirklich, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und damit ist schon gemeint vor Gericht oder wenn es wirklich drauf ankommt. Ne? Also das klammert eigentlich die Notlügen aus, wenn man ja so will.
Also wer vor Gericht Falschzeugnis ablegt, begeht eine uneidliche Falschaussage. Wenn dieser Zeuge noch vereidigt wird, was eigentlich eher selten passiert, das war früher öfter der Fall, dann ist es ein sogenannter Meineid. Und der Meineid hat eine Strafandrohung von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe, ist also ein Verbrechenstatbestand. Und das ist auch nachvollziehbar, finde ich, dass Gerichte, die ja angewiesen sind auf wahrheitsgemäße Angaben, dass die dann das wirklich, ich sag's mal flapsig, nicht lustig finden, wenn dann vor Gericht gelogen wird.
Eine Sache muss ich Sie jetzt unbedingt noch fragen. Man kennt ja so aus alten amerikanischen Filmen immer den berühmten Lügendetektor.
Ja.
Ist das Quatsch?
Der Lügendetektor, fachlich ist das der Polygraph, also der Vielschreiber, der detektiert oder entdeckt ja gar keine Lügen, sondern er zeichnet bestimmte Körperreaktionen auf, Atmung, Puls, Hautwiderstand, und im Grunde sind das alles Anzeichen für Stress. So, und jetzt könnte man sagen, naja, wenn einer unter Stress ist, dann lügt er offensichtlich gerade, aber diese Schlussfolgerung ist nicht zulässig, sondern es gibt ja auch andere Erklärungen für Stress. Was macht denn jemand, der im Verdacht geraten ist, ein Mädchen missbraucht zu haben? Und der war das aber nicht. Und der hat jetzt das Gefühl in der Vernehmungssituation, Mensch, die glauben mir nicht. Was mache ich bloß? Ich komme jetzt echt in die Bredouille hier. Und was kann ich noch machen, damit die mir glauben? Und der gerät natürlich jetzt unter Stress in dieser Situation. Und wenn man das jetzt auslegen würde als Mensch, der lügt uns ja an, dann ist man ja auf einem völlig falschen Weg. Und da muss man wirklich aufpassen. Der Polygraph oder Lügendetektor ist im deutschen Recht nicht zulässig, weil man gesagt hat, er ist im Prinzip unzuverlässig. Er kann Anzeichen liefern. Es gibt auch verschiedene Testmöglichkeiten, den Kontrollfragentest oder den Tatwissentest, wo man auch experimentell nachgewiesen hat, der hat schon, also eine gewisse Trefferquote ist da schon gegeben, aber die Unsicherheit ist halt einfach zu groß. Und deswegen wird er im deutschen Strafrecht nicht eingesetzt und ist auch nicht zugelassen.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Jo.
Na gut, über die Ernsthaftigkeit, mit der man vor Gericht Lügen und Wahrheit zu unterscheiden versucht, habe ich einiges erfahren. Auch wenn am Ende mein Gefühl bleibt, so ganz Genaues weiß man nicht. Umso mehr bin ich gespannt, ob unsere Psychologin Lydia Bennecke noch andere Instrumente hat, um Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Oder ob die Psychologie mir wenigstens erklären kann, warum wir überhaupt lügen. Hallo Lydia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir reden heute über das 8. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Da geht es also um Lüge und um Wahrheit. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal gelogen oder vielleicht nicht die Wahrheit gesagt. Und die Frage ist, warum tun wir das eigentlich? Warum sagen wir manchmal nicht die Wahrheit?
Ja, Menschen müssen ja in einem sozialen Gefüge miteinander leben und daraus leitet sich ab, dass die häufigste Art von Unwahrheit die ist, die halt uns zum Beispiel davor schützt, andere emotional zu verletzen, ihnen also irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder auch zu überfordern oder auch etwas, was wir selbst tun, zu rechtfertigen. Also eigentlich sind die alltäglichen Lügen, und alle Menschen nutzen alltägliche Lügen, kleine Lügen, die eben das soziale Gefüge funktional halten. Also wenn jemand sagt, hallo, wie geht's? Dann musst du nicht unbedingt, wenn du die Person nicht gut kennst, der Person jetzt sofort erzählen, dass du gerade die absolute Ehekrise hast. Das wäre merkwürdig.
Ja.
So. Oder eben der Klassiker, wenn jemand sagt, ja, wie findest du mein neues Auto? Dann sagst du nicht, potthässlich. So, das sind die klassischen normalen Alltagslügen, die wichtig sind. Oder wenn ein entfernter Bekannter sagt, ja, kannst du mir vielleicht Samstag beim Umzug helfen? Und du denkst dir so, oh nee, kein Bock. Dann wirst du nicht sagen, ehrlich gesagt, kein Bock, sondern du wirst sagen, ah, leider habe ich einen Termin.
Ja.
Das sind die klassischen Situationen. Und Menschen, die da sehr ehrlich sind, die erleben auch, dass das nicht funktioniert. Also dementsprechend
ja, das stimmt, die findet man dann sehr schroff oder man ist verletzt,
ja,
ne, und denkt, oh, wie sind die dann drauf?
Genau.
Ist ja voll assi.
Ja, also das ist so, also das sind die ganz normalen alltäglichen kleinen Lügen, die auch völlig im Rahmen sind und jeder Mensch tut das. Also wenn jemand zum Beispiel in einem Fragebogen die Frage gestellt bekommt, lügen Sie manchmal und kreuzt Nein an, dann ist völlig klar, dass das nicht die Wahrheit ist, weil wenn man so drüber nachdenkt, absolut ausgeschlossen so. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die in einem Ausmaß und auch in einer Intensität, um Ziele zu erreichen, lügen, das nicht mehr der Standardnorm unseres Alltags entspricht. Und da geht es dann hin in Richtung von Menschen, die zum Beispiel andere ausnehmen wollen, Betrugsdelikte begehen, andere instrumentalisieren wollen für die Erreichung weiß Gott welcher Ziele oder Umsetzung von Bedürfnissen. Und da kann natürlich das Ausmaß sehr, sehr groß werden. Manche Menschen schaffen es sogar, ganze Lebenslügen aufzubauen, ne? Also wirklich parallele Leben zu führen und ähnliches. Das heißt, da würden die meisten sagen, okay, das ist ein Ausmaß, das jetzt eben nicht mehr mit unseren alltäglichen Höflichkeitslügen zu erklären wäre. Und ich habe mich mal näher damit beschäftigt, was eigentlich Menschen ausmacht, die über lange Zeiträume in einem überdurchschnittlichen Maße sehr überzeugend lügen und manipulieren. Und das wirklich Wichtige ist, dass diese Menschen nicht zwangsläufig sehr intelligente Lügen erfinden müssen, sondern viel wichtiger ist ihre emotionale Wirkung beim Lügen. Weil unsere Gehirne nämlich als aus der Evolutionssicht heraus so funktionieren, dass wir emotionale Informationen stärker gewichten als Sachinformationen. Das war wichtig, weil wir eben schnelle Entscheidungen treffen mussten. Zum Beispiel, wem vertraue ich nicht, wenn ich jemandem begegne? Oder ist diese Situation jetzt gefährlich oder nicht? Oder ist dies oder jenes erstrebenswert? Das heißt, Emotionen sind sehr wichtig für uns in der Entscheidungsfindung und waren es auch schon immer. Und dementsprechend sind Emotionen, ob wir wollen oder nicht, bei uns allen ein wichtiger Punkt, der leider aber leicht beeinflussbar ist von Menschen, die gut manipulieren können. Also, wenn jemand zwei Eigenschaften hat, dann ist es leichter für diese Person, überzeugend zu lügen. Nämlich, erstens, die Person darf keine Angst haben, erwischt zu werden. Sie muss völlig selbstsicher sein. Und dabei hilft jetzt nämlich die Eigenschaft Nummer zwei, eine übermäßige Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten. Also wenn jemand mega überzeugt ist von sich und dementsprechend auch überhaupt keine Angst hat, erwischt zu werden, weil die Person denkt, alle anderen sind eh döver als ich, dann wird diese Person enorm selbstsicher lügen. Und dann ist es nämlich völlig egal, ob die Inhalte der Lüge wirklich plausibel sind oder nicht, denn unser Gehirn verarbeitet ja eben die Emotionen stärker und wenn dieser Mensch uns begegnet, uns tief in die Augen guckt und anlächelt und sagt, hallo und ich habe folgendes wunderbare Geschäftsmodell für Sie, ach und wie schön Sie es hier haben und was mögen Sie eigentlich und dann so, also dann gibt es so Strategien wie Interesse für das Gegenüber, heucheln, dem Gegenüber Komplimente machen, ne? Immer wieder tief in die Augen schauen, freundlich lächeln und so weiter. Und jemand, der das kann, das sind genau die Arten von Menschen, die wahnsinnig effiziente Betrugsdelikte durchziehen. Und deswegen auch wichtig zu sagen, auf der anderen Seite Menschen, die zum Beispiel im Rahmen von solchen Betrugsdelikten geschädigt werden. Also besonders tragisch zum Beispiel, wenn sogar Liebesbeziehungen vorgespielt werden, um eine andere Person finanziell auszunehmen beispielsweise. Dann denken Menschen, die damit nichts zu tun haben, ja, das ist ja naiv. Was ist das denn für eine Story, die diese Person dir aufgetischt hat? Wie konntest du das glauben? Aber es geht hier nicht um intellektuelle Naivität, sondern es geht darum, dass wenn so eine betrügerische Person erstmal die Emotionen gekapert hat, sage ich immer, also Vertrauen geschaffen hat, eine emotionale Verbindung geschaffen hat, dann funktionieren alle menschlichen Gehirne so, in dem Moment, wo wir jemandem vertrauen, sind wir weniger kritisch. Bezogen auf die Fake News ist natürlich ein großes Problem, dass die eben oft so emotionalisiert verkauft werden. Und es ist so, dass eine Fehlinformation in die Welt zu setzen so viel schneller geht, als die Fehlinformation dann zu widerlegen. Und das ist so ein Klassiker. Besonders wenn ganz viele Fehlinformationen gestreut werden über soziale Medien, dann ist natürlich sehr, sehr viel Aufwand erforderlich, um die alle wieder korrekt zu widerlegen. Und dann sind wir bei dem nächsten Problem, dass die Menschen, die schon sehr tief in einer fehlerhaften Überzeugungen stecken, dass die dann, selbst wenn sie mit den realen Fakten konfrontiert werden, häufig bezüglich des Bestätigungsfehlers dann dazu neigen, nein, und dann sind die Faktenchecker bestimmt gekauft.
Genau,
und
die sind doch alle gekauft.
Dann ist es am Ende sowieso für diese Menschen, die sehr extrem an ihren Meinungen festhalten, sinnlos. Aber ein weiteres Problem ist auch, was ich gerade bezogen auf unsere Pandemie sehe, dass die grundlegende Funktionsweise von Wissenschaft leider vielen Menschen nicht hinreichend bekannt ist. Und das heißt, ich finde, man sollte im Schulsystem deutlich mehr einen Schwerpunkt darauf legen, den Menschen genau diese Basics zu vermitteln. Denn wenn sie verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, dann verstehen sie genau, wie sie eben seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden können. Ich finde, diese Kernkompetenz sollte man gerade in der heutigen Zeit dringend Menschen vermitteln. Das wäre extrem wichtig. Aber ich wollte noch als letztes sagen, dass Fake News kein neues Phänomen sind, sondern wenn man sich mit den Medien von vor 100 Jahren beschäftigt oder noch weiter zurück, dann gab es die auch früher schon.
Naja, siehe Benjamin Franklin,
genau. Und dementsprechend sollten die Leute schon wissen, dass es das immer schon gab. Ich nehme immer als Beispiel einen Serienmörderfall, Karl Denke. Das war ein Serienmörder, der kannibalistisch unterwegs war in den 1920ern in Deutschland. Und es gab die Fake News über verschiedene Zeitungen, die das verbreitet haben, dass er das Blut seiner Opfer in den örtlichen Fluss gespült habe und aus dem hätte angeblich, das war eben die erfundene Geschichte, die Konservenfabrik das Wasser geschöpft. Das heißt, die Story war, das Blut der Opfer ist wahrscheinlich in den Konservendosen gelandet. Das stimmte komplett nicht, aber das hat sich derartig verbreitet, weil emotionale Geschichte, alle waren entsetzt, dass die damals größte deutsche Konservenfabrik fast pleite gegangen wäre aufgrund dieser medialen Fehlberichterstattung. Das ist genau 100 Jahre her. Das heißt, some things never change.
Also wir reden ja jetzt über Menschen, die auf Lügner hereinfallen. Aber wie ist denn das bei Lügnern selber? Also ich denke jetzt mal zum Beispiel an Donald Trump. Ja, jemand, der also in seiner Amtszeit so irre viel Lügen verbreitet hat. Ob der am Ende an seine Lügen selbst glaubt? Hm. Muss er ja eigentlich. Ne? Wie kann er sonst mit sich selber leben?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ja auch schon einige Gespräche geführt mit sehr schwer straffälligen Menschen, die Lügenkonstrukte bis hin zu großen Lebenslügenkonstrukten, also in unterschiedlichen Ausprägungen, aufgewiesen haben. Und bei denjenigen gibt es auch Abstufungen. Es gibt manche, die sind sich völlig bewusst, dass sie lügen. Die wissen das einfach und sagen sich aber echt, wenn die anderen so doof sind, dass dann auch so eine Selbstrechtfertigung, ey, ich kann doch nichts dafür, dass mein Gegenüber naiv ist. Das ist doch jetzt nicht meine Schuld. Also jemand, der so naiv ist, der lädt ja dazu ein, dass ich mich so verhalte. Das ist so eine typische Rationalisierung. Aber es gibt halt auch die auf dem anderen, sagen wir mal, auf der anderen Seite des Spektrums, die sich selbst in ihre Lügen verlieren. Und die, wenn sie dann im Nachhinein darüber reflektieren, sagen, ich wusste ja schon eigentlich, dass es nicht stimmt, aber ich habe das dann einfach jeden Tag so plakativ gelebt, dass ich irgendwann mich nicht mehr damit auseinandergesetzt habe. Also es ist nicht so, als wären die komplett realitätsfremd, aber bis zu einem gewissen Grad können Menschen ihre eigenen Lügen schon auch glauben, weil es dann auch einfacher ist. Und es gibt natürlich viele Stufen zwischen diesen beiden Extremen. Und gerade wenn jemand, sagen wir mal, viele Leute um sich schart, die seine Fehlwahrnehmungen unterstützen, dann ist das natürlich ein sich selbst verstärkender Effekt, weil die Person am Anfang vielleicht teilweise lügt und teilweise Dinge glaubt. Und wenn das Umfeld genau so selektiert wird, dass jeder, der etwas hinterfragt, direkt rausfliegt, dann ist natürlich die Illusion umso leichter aufrechtzuerhalten. Ich nenne das immer das des Kaisers neue Kleider-Prinzip.
Ja.
Und gerade bei sehr narzisstischen Menschen, die ihr Umfeld genau so selektieren, indem jeder rausfliegt, der sie hinterfragt, können ganz schnell in genau so einen Tunnel kommen, wo alle drumherum sagen, ja super, ja stimmt, genau so. Und dann ist es natürlich umso einfacher, auch sich selbst zu betrügen in Dingen. Ja.
Gut, das war sehr aufschlussreich. Ich danke dir, Lydia.
Ja, sehr gern.
Ich sage jetzt die reine Wahrheit, wenn ich behaupte, dass dies die letzte Folge unserer Podcast-Reihe ist. Wir haben versucht, die 10 Gebote für euch näher zu beleuchten. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt anderen von diesem Podcast. Wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann holt das gerne nach. Danke an alle, die uns bis hierher treu geblieben sind.
Du sollst nicht.
Du sollst nicht.
Wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast von Jens Becker.
Das bin ich. Außerdem hörten wir in allen Folgen Lydia Bennecke und Margot Käßmann als Expertinnen. Heute nehmen wir uns auch mal die Zeit, alle Beteiligten zu nennen. Als Gäste waren in diesem Podcast dabei Sven Hannawald, der als weltbester Skispringer in einen Burnout geriet. Sophie Jones, die aktuelle Miss Sachsen, die sich von den Zeugen Jehovas lossagte. Thomas Gundlach, der in Vernehmung Lüge von Wahrheit zu unterscheiden versucht. Rainer Laux, der in 10 Jahren 13 Banken überfallen hat. Marie Nasemann, die sich vom Model zur Fair-Fashion-Aktivistin entwickelt hat. Petra Riemann, die ihrem Vater nicht verzeiht, dass er ein Doppel- und Dreifachleben geführt hat. Salome Balthus, die alles weiß über den Ehebruch, weil sie selbst manchmal daran beteiligt ist. Hagen Braun, der einen Menschen getötet hat und jetzt andere von diesem Weg abbringen will. Jenny Stupka, die die 13 größten Wohnungsbaukonzerne Berlins enteignen will. Tabea Heiligenstädt und Robin Dirks, die in der Fuchsmühle Waldkappel an einem neidfreien Zusammenleben experimentieren und dafür alles teilen. Geld, Socken und Utopie. Die Podcast- und Hörspielregie lag bei Wolfgang Sesko. Die technische Realisation wurde gemeistert von Eva Garte, Kerstin Düring und Kai Poppe. Die Podcast-Musik komponierte und spielte Martin Horno. Die Podcast-Kacheln und Folgenbilder hat Lina Brunet gemalt. Die Sprecherinnen und Sprecher der Hörspielteile sind Achim Buch, Katja Danowski, Bernd Grawert, Andreas Grötzinger, Peter Kämpfe, Thomas Niehaus, Anne Weber, Samuel Weiß, Thilo Werner und als Erzählerin Nina Petri. Die Redaktion lag in den Händen von Lina Kokali und Tobias Nagorny. Und das Ganze ist eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2022.